hier gemeinsam. Der Outdoor-Podcast zu aktuellen Themen der sozialen Arbeit, Bildung sowie Kinder- und Jugendhilfe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Outlaw-Podcasts Wir gemeinsam. Wir sind mittendrin in unserer Kita-Reihe, nachdem wir in der letzten Folge bereits den Startschuss gegeben haben und ganz nah in die Praxis der Kita Buschlandweg geschaut haben, machen wir heute weiter. Denn jede unserer Einrichtungen ist einzigartig, hat eigene Schwerpunkte und ganz eigene Geschichten. Für den nächsten Blick hinter die Kulissen habe ich wieder eine Kita-Leitung zu Gast. Ich spreche heute mit Cihan Uzundar aus der Kita Mittelbruchzeile in Berlin. Ja dann, herzlich willkommen Cihan, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Isabella.
Gerne. Bevor wir so richtig mit den Fragen starten, würde ich vorschlagen, du kannst dich einmal kurz vorstellen. Also, wer bist du, welche Kita leitest du bei Outlaw und seit wann bist du überhaupt bei Outlaw schon?
Also, ich bin der Cihan Uzundar mit Nachnamen, bin aus Berlin, bin jetzt 42 und bin seit 2009 bei Outlaw am Standort Kita Mittelbruchzeile und leite die Kita seit 2013 und leite seitdem bis heute mit all seinen Facetten die Kita hier am Standort in der Mittelbruchzeile. Genau.
Sehr cool. Ist auf jeden Fall schon mal spannend zu hören, aber ich glaube, da werden wir auch im Laufe der Folge noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ja. Vorher reden wir erstmal noch über die Kita an sich. Jetzt bin ich ja nicht bei dir vor Ort, sondern ich hier in Münster, du in Berlin. Aber versuche mich mal ein bisschen mitzunehmen. Also, wo genau befindet sich die Kita? Ich meine, Berlin ist ja groß. Wie groß ist die Kita? Wie viele Kinder betreut ihr? Wie groß ist das Team? Ja. Nenn mal so ein paar Eckdaten.
Okay. Also die Kita liegt im Bezirk Reinickendorf. Das ist einer der nördlichen Bezirke. Die Kita liegt in einem sozialen Brennpunkt. Das zeichnet sich dadurch ab, dass wir ein Quartiersmanagement zum Beispiel hier vor Ort haben. In dem Kiez, den wir haben, der Kiez nennt sich Lettekiez. Wir haben viele Familien mit Migrationshintergrund, viele Familien, die alleinerziehend sind und auch wirtschaftlich schwach sind. All das sind so Komponenten, die halt einfach das Quartier als besonders förderbedürftig auszeichnen. Und deswegen ist es ein sogenanntes Fördergebiet im Rahmen des Quartiersmanagements. Die Kita hat laut Betriebserlaubnis, können wir 200 Kinder aufnehmen. So viele haben wir aber leider nicht. Wir haben zu unseren Spitzenzeiten immer bei 180 Kindern Schluss gemacht. Das letzte Jahr, wo wir die Zahl 180 hatten, war das Jahr 2015-16. Danach hat es stetig abgenommen, aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht kommen wir da auch nochmal später, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drauf zu. Die Kita ist an sich, du musst dir das vorstellen, ein alleinstehendes Haus mit aus Backstein, wenn man von ausgeht. Das ist aber eine Klinkerfassade. Wir haben ein Erdgeschoss, es ist voll unterkellert, und einen ersten Obergeschoss. Wir haben ein riesengroßes Außengelände, mehr als 1000 Quadratmeter groß, nur das Außengelände. Wir haben auf unserem Gelände, das Außengelände wurde 2017 saniert, sieht jetzt sehr schön aus. Man kann, also Eltern, die hierher kommen, sind immer positiv überrascht über das Außengelände hinten, weil man, wenn man vor dem Gebäude steht, denkt man gar nicht, dass hinten so eine Oase da ist, ne? Und viele Eltern sagen da, oh, hier möchte ich auch gerne Kind sein. Das ist immer ganz lustig, da kommt mir immer so ein Schmunzeln. Das zeigt mir halt auch, ne, dass der erste Eindruck, das ist ja immer der, der wirklich zählt bei den Eltern in den Neuanmeldung. Dann glänzen wir mit unserem Außengelände und im Gebäude. Die Kita wurde 1982 gebaut und eröffnet. Und die Kita wurde damals schon als Kita gebaut. Die war bis 2005 in der Trägerschaft des Berliner Senates. Und Outlaw hat 2005 die Einrichtung übernommen. Genau, hat natürlich in den Jahren viel investieren müssen, ne? In die Räumlichkeiten, in die Haustechnik und so weiter und so fort. Und im Grunde genommen sind es drei Areale, die wir im Haus haben. Wenn du reinkommst, erstreckt sich das so im Erdgeschoss. Ist es so auf der rechten Seite, ist ein riesengroßes Areal mit fünf Gruppenräumen. Fünf sind es, eins, zwei, drei. Ja, genau, fünf Gruppenräume. Und links, genau, spiegelverkehrt ebenso. Da sind es sogar sechs Gruppenräume. Und dann haben wir das erste Obergeschoss, was man über eine Treppe erreichen kann oder über einen Fahrstuhl. Da haben wir nochmal ebenfalls fünf Gruppenräume. Plus, wir haben noch im ersten Obergeschoss eine riesengroße Terrasse, die auch als pädagogische Nutzfläche genutzt wird von den Kollegen und von den Kindern. Und wir haben einen Elterntreffpunkt, der, wenn man vor dem Gebäude steht, links ist. Da werden über Kita-Sozialarbeit niedrigschwellige Angebote für Familien angeboten, sowohl interne als auch externe Familien, um da nochmal eine positive Außenwirkung zu gestalten. Und vor diesem Elterntreffen haben wir einen schönen Vorgarten, wo man sich auch hinsetzen kann, wo man mal einen Kaffee trinken kann. Genau, also so ist die Kita aufgebaut. Und wir haben eine eigene Küche, wir kochen selber. Das ist tatsächlich, genau, wir sind eins der letzten Kitas noch, die selber kochen. Es ist auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal, muss man ganz ehrlich sagen, dass wenn die Eltern das hören, dann ist das schon eigentlich schon der Runner, wo die sagen, oh, super.
Das glaube ich.
Ne? Es ist halt tatsächlich, ne, wir sind die einzige Kita, unsere anderen Standorte in Berlin, die werden ja beim Catering geliefert. Und genau, das schmeckt einfach anders. Also zumindest essen die
das
Kinder immer
ich.
Auf. Das ist, wir schmeißen fast nie weg.
Das ist sehr gut.
Genau. Ja, so viel dazu.
Ja.
So ist
aber interessant, weil ich wusste das tatsächlich selber auch nicht. Also ich kannte das auch, dass in unseren Outlaw-Kitas Essen geliefert wird von einem Catering-Service. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass ihr noch eine Kita seid, wo noch selber gekocht wird.
Ja, und wir kochen sogar für einen weiteren Standort von uns mit.
Ah.
Genau.
Jetzt sind wir quasi schon ein bisschen eingestiegen, was so vielleicht das Besondere ist an eurer Kita, was euch vielleicht von anderen Outlaw-Kitas auch abhebt. Weil ich meine, klar, so an sich, wir haben ja bei Outlaw so unser Grundkonzept, was den Bereich Kita angeht, aber jede Kita hat ja für sich vielleicht auch nochmal so ein paar Schwerpunkte, Fokusthemen, die irgendwie besonders hervorgehoben werden. Und ich weiß ja auch, dass ihr eine integrative Kita seid. Und du hast auch am Anfang erwähnt, dass ihr viele Kinder habt mit Migrationshintergrund. Magst du da vielleicht noch mal kurz erklären, was das aber auch genau heißt? Also inwiefern seid ihr eine integrative Kita? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Also ein Drittel unserer Kinder haben einen sogenannten Förderbedarf. Das hat nicht unbedingt was mit dem Migrationshintergrund zu tun, sondern das sind Kinder, die in verschiedenen Entwicklungsbereichen Auffälligkeiten zeigen. Auffälligkeiten in der Form, dass sie nicht altersentsprechend zum Beispiel entwickelt sind und einen größeren oder eine umfangreichere Unterstützung innerhalb der Betreuungszeit benötigen. In Berlin nennen wir das einen Integrationsstatus. Da unterscheiden wir über den Förderstatus A und B, je nachdem, wie umfangreich der Anspruch des Kindes ist, wird dann unter A und B entschieden. Das hat auch einen finanziellen Hintergrund. Das wird nochmal zusätzlich zu den Geldern, die wir vom Senat bekommen, nochmal separat finanziert. Das sind keine wenigen Kosten. Und wir versuchen, diese Kinder sowohl auf der einen Seite teilhaben zu lassen in unserer Gruppenarbeit und natürlich aber auch darüber hinaus, wenn wir Kinder zum Beispiel im Autismus-Spektrum haben, ne? Die da besondere Aufmerksamkeit bedürfen oder in einer kleineren Gruppenkonstellation sich wohler fühlen und sich auch sicherer fühlen, sind das Situationen, die wir dann schaffen, um diese Kinder dann an dem Alltag teilnehmen zu lassen. Wir zeichnen uns tatsächlich dadurch aus, weil also wir haben insgesamt 28 pädagogische Mitarbeiter, plus zwei Leute im Leitungsteam, plus eine Kita-Sozialarbeiterin und eine Koordinatorin für den Bereich Integration, sodass wir in der Summe im pädagogischen Bereich eigentlich 32 Pädagogen sind hier im Haus und drei Leute im Hauswirtschaftsbereich. Von diesen 28 Pädagogen, die mittelbar am Kind dran sind, sind 18 sogenannte Facherzieher für den Bereich Integration. Genau, das ist tatsächlich eine Menge an Mitarbeitern, die diese Qualifikation haben. Man muss, wenn man mit diesen Kindern arbeiten möchte und diese Kinder fördern möchte, ist es im Land Berlin so, dass man eine Fortbildung besuchen muss. Die geht über ein Dreivierteljahr mit einer Abschlussarbeit und einem Kolloquium. Und als Ergebnis, wenn man das bestanden hat, kriegt man ein Zertifikat, dass man Facherzieher für Integration ist. So nennt sich das. Das ist so ein Titel. Und damit kann die Kita dann entsprechend der Stunden der Kollegin auch Anzahl an Kinder dann mit einem integrativen Bedarf aufnehmen. Ne? Bei dem A-Status sind das 10 Stunden, die man für dieses Kind dann in der Woche zur Verfügung hat. Und bei dem B-Kind sind das 20 Stunden. So, und wenn du jetzt eine 40-Stunden-Kraft bist und zwei B-Kinder hast, dann hast du eigentlich schon deine 40 Stunden komplett in dieser integrativen Arbeit. Ne? Genau. Also ganz einfach erklärt ist es so, dass du brauchst das Fachpersonal in deiner Einrichtung, um diese Kinder, wenn die einen Bedarf haben, diesen Bedarf dann auch geltend zu machen, beim Amt für Tagesbetreuung hier bei uns, wo dann darüber entschieden wird, ob das dann ein Bedarf besteht. Das wird natürlich über Fachärzte dann diagnostiziert, das Kind kriegt dann eine Diagnose. Und anhand dieser Diagnose wissen wir auch, in welchen Bereichen das Kind Unterstützung braucht. Und dementsprechend erarbeiten die Kollegen einen Teilhabeplan, so nennt sich das, einen Förderplan, wo Ziele festgelegt werden in einem bestimmten Zeitraum X, die man dann mit dem Kind erarbeiten möchte, immer in Absprache mit den Eltern. Also es passiert nie was ohne die Eltern, das wissen auch die Eltern. Wir begleiten die Eltern da sehr engmaschig und sind da sehr transparent, damit die Eltern da auch wirklich über jeden Schritt, den wir machen, Bescheid wissen. Diese Familien erhalten auch im Vergleich zu den anderen Familien, wo ihre Kinder keinen Förderbedarf haben, zum Beispiel Entwicklungsgespräche. Alle halbe Jahre ist Pflicht, auch vom Land Berlin so vorgegeben, und das halten wir auch ein. Und weil natürlich da einerseits Gelder dran sind und die Eltern natürlich auch die Entwicklung sehen möchten oder auch Rücksprache halten möchten. Genau. Das zeichnet uns so hier aus tatsächlich. Es ist auch so, dass der Bezirk besonders bei uns anruft, wenn sie Kinder haben, die diese Förderstatus haben und die nicht an Kitas vermittelt werden können, werden wir auf jeden Fall angerufen, neben einer zweiten Kita von uns, der Kita Alt-Wittenau. Also wir sind im Bezirk sehr dafür bekannt als Outlaw-Kitas, das sind die zwei Outlaw-Kitas, die im Bereich Integrationsarbeit eine sehr gute Arbeit leisten. Und damit schmücken wir uns tatsächlich auch, ne? Und wir sind auch so ein bisschen stolz darauf, weil das ist ja auch Arbeit, die wir als Leitungskräfte da auch sehr hinein investieren, ne? Und den Kollegen das auch ermöglichen, den Rahmen zu schaffen, dass sie auch ihrer Arbeit nachgehen können. Genau. Das erstmal dazu. Im Kurzen gesagt, das ist etwas sehr oberflächlich, ne?
Aber ja, so ungefähr, schon, damit, ist, glaube ich, ein komplizierteres Thema, als man das jetzt so kurz runterbrechen könnte.
Ja, tatsächlich ist es das.
Aber spannend. Ist auch gut, dass du es nochmal erklärt hast, was auch genau man darunter versteht, also was für Arten von Förderbedarfen es gibt. Ich habe ja bewusst am Anfang die Frage auch so gestellt, bezüglich Migrationshintergrund, weil ich glaube, bei dem Wort Integration denkt man am meisten oft erst daran. Richtig, und gar nicht, dass da, das ist eigentlich nur ein kleiner Teil und hat auch per se vielleicht gar nicht unbedingt was damit zu tun, sondern da stecken eigentlich ganz andere Dinge dahinter. Deswegen gut, dass du das auch nochmal an der Stelle erklärt hast.
Genau, wenn ich da ganz kurz einsteigen darf. Ich persönlich mag diesen Begriff gar nicht, vor allem für Familien, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind, ist das Wort auch natürlich negativ behaftet. Ne?
Ja, ja.
Und die Eltern schrecken dann natürlich auf, und deswegen versuchen wir in unseren Gesprächen mit den Eltern, wenn wir einen Bedarf feststellen, gar nicht von dem Begriff Integration zu sprechen, sondern die Kollegen haben von mir und meiner Kollegin die, ich sag jetzt mal, Anweisung bekommen, dass sie das Wort Förderbedarf nennen sollen. Weil einfach dieses Wort, ne, auch im Politikum einfach so einen negativen Touch auch hat, auch aufgrund der Ereignisse der letzten Jahre und des Jahrzehnts, sodass wir die Eltern da gar nicht erschrecken wollen, ne? Weil die Eltern verbinden dieses Wort einfach mit gleich, ist mein Kind behindert. Ne?
Ja.
Und das ist halt immer sehr schade, weil ist es ja nicht. Ne? Und es hat einfach einen ganz anderen Hintergrund. Und deswegen versuchen wir das so zu argumentieren, dass wir gar nicht dieses Wort benutzen, sondern eben immer über Förderbedarf sprechen. Und wir reden auch nicht von Integration, sondern von Inklusion. Ne?
Ja.
Das ist nochmal, hat nochmal einen ganz anderen Hintergrund. Und von Teilhabe. Tatsächlich habe ich jahrelang versucht, wir haben hier im Bezirk immer, also jeder Bezirk in Berlin hat so eine Arbeitsgruppe, 78 nennt sich das. Da kommen alle sozialen Träger zusammen mit dem Jugendamt. Und da hatte ich versucht, vor ein paar Jahren tatsächlich dagegen anzukämpfen, dass dieses Wort abgeschafft wird, auf dem Papier auch, bei den Ämtern. Das hatte auch eine gewisse Dynamik angenommen, aber gut, ab einer bestimmten Stelle bin ich als Kita-Leiter dann irgendwann raus, ne? Dann wird es ja zu politisch. Weil wenn die Eltern ihre Bescheide bekommen, steht immer noch dieser Begriff Integration drauf. Ne? Und das ist etwas, was wir wirklich ändern lassen wollten. Und wir haben das einfach auch hier im Senat bekannt gegeben, aber bis heute hat sich da leider nichts getan. Das wollte ich schon mal kurz erwähnen. Genau.
Danke dafür. Jetzt versuche ich mal, eine gute Überleitung zu finden. Jetzt haben wir viel über deine Kita gesprochen, aber ich möchte auch ein bisschen mehr über dich erfahren. Du hast am Anfang schon ein bisschen so von deinem Werdegang erzählt, aber erzähl doch mal gerne, wie du überhaupt dazu gekommen bist, Erzieher zu werden.
Du wirst jetzt bestimmt ein bisschen lachen. Tatsächlich war das
jetzt
so.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. tatsächlich war das so, dass ich das überhaupt nicht im Kopf hatte, irgendwie im sozialen Bereich tätig zu werden. Ich hatte, nachdem ich mein Abi beendet hatte, wurde ich, damals musste man ja Wehrdienst leisten, ist ja nicht so wie heute, und ich wurde dann eingezogen von der Bundeswehr, und ich bin ganz ehrlich, ich hatte keine Lust, irgendwie Wehrdienst zu leisten, weil ich da auch keinen Sinn darin gesehen hatte. Also ich war schon immer ein pazifistischer Mensch, ja, und habe mich dann bewusst natürlich dann für den Zivildienst entschieden. So, und war ja auch bei der Musterung und habe eigentlich nur gute Tauglichkeit bekommen und man wollte, dass ich in die Bundeswehr gehe. Aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil das nicht meins war. So, dann habe ich überlegt, okay, wo mache ich meinen Zivildienst? Ne? Habe mich dann ein bisschen schlau gemacht und es soll ja auch einen sozialen Charakter haben. Das heißt, es kommt ja, da grenzt sich das sehr, sehr stark ein. Entweder gehst du in die Pflege, ins Krankenhaus oder im Bereich Kita. Und nicht weit weg von meinem damaligen Wohnort gab es eine Kita. Da bin ich einfach mal hingegangen, habe da mal geklingelt und habe dann gesagt, hi, ich bin der Gian und ich mache einen Zivildienst und wie sieht's aus? Könnte ich den bei euch machen? Und dann haben die gesagt, ja klar, einen Mann brauchen wir immer, der so ein bisschen die Kinder anders animiert. Und dann ging das Schlag auf Schlag. Eigentlich wollte ich also es wird jetzt ein bisschen umfangreicher, damit man das ein bisschen sich vorstellen kann. Nach dem Abi oder in der Phase des Abiturs war es klar, ich wollte studieren. Und ich und zwei Cousins von mir wollten eigentlich in Nordrhein-Westfalen studieren. Ne?
Okay.
Weil mein einer Cousin, der hatte ein Jahr bevor ich eingezogen wurde, die Bundeswehr, wurde er eingezogen, der hat seinen Zivildienst schon in Essen getätigt. Und wir haben dann gesagt, okay, geh da hin. Und dann nach dem Zivi melden wir uns alle in derselben Uni an. Und ich wollte eigentlich in die Politik tatsächlich, wollte Politikwissenschaften studieren. Das hat aber dann nicht geklappt, weil ich dann eingezogen wurde. Und auch das Argument, ich will studieren, hat damals leider nicht geholfen. Und als dann mein Zivildienst vorbei war, weil dann hatte ich gesagt, okay, ich mache mein Zivi, danach kann ich ja immer noch studieren, war es aber so, dass der Studiengang Politikwissenschaften an der Uni, wo meine Verwandten waren, den gab es dann nicht mehr. Der wurde dann outgesourced in eine andere Uni, in einer komplett anderen Gegend. Und genau, jetzt ist es aber so, dass dann ich dann den Zivildienst begonnen hatte in der Kita. Auch eine Kita mit 60 Kindern, auch mit vielen Kindern mit einem Förderbedarf. Und das hat echt Spaß gemacht. Ne? Also ich dachte so, ey, ist voll der chillige Job, so, ne? Ist voll einfach. Du spielst mit Kindern so, ne? So wie auch Eltern so denken, na, was machen denn die Erzieher? Ja. Die spielen ja da nur und sitzen
so auf. So stellt man sich das vor, ne?
Ja, ja, genau, so stellt man sich da vor. Und ich habe aber sehr schnell festgestellt, dass es mehr ist als das im Rahmen meines Zivildienstes. Und dann wurde ich öfter von den Kollegen von der Kita-Leitung und auch von den Eltern angefragt, ob ich nicht die Ausbildung machen möchte. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, das, was ich hier mache, ich bin ja hier nur zur Belustigung da, ne? Ich unterstütze die ja und ein Erzieher macht ja viel mehr. Ich habe das ja immer mitbekommen, ne? Die hatten ihre Sitzungen gehabt und auch ich war in einer Gruppe, wo es auch Kinder mit einem Förderbedarf gab. Beide Erzieher waren auch Integrationserzieher gewesen. Ich habe ja auch gesehen, was die auch an Papierkram erledigen mussten und dann dachte ich mir so, boah, ganz ehrlich, eigentlich wolltest du studieren, eigentlich willst du dein Geld nicht im sozialen Bereich verdienen. Dann war es aber so, dass natürlich dadurch, dass mein Zivildienst bis Ende August ging, konnte ich mich nicht mehr an der Uni anmelden. Ich hatte Wartesemester gehabt, weil die Uni schon voll waren.
Ja.
So, und dann stand ich da und dann dachte ich mir, boah, ich bin auch kein Mensch, der so Lehrphasen mag, ne? Ich brauche eine Beschäftigung. Und dann habe ich mich dann überreden lassen und habe dann mich eigentlich zu spät in den Fachschulen angemeldet für die Ausbildung. Ich wurde aber in jeder Fachschule angenommen. Das war echt witzig. Und das erste Semester hatte schon seit anderthalb Monaten gestartet und ich bin quasi nach anderthalb Monaten dazugesprungen.
Ach krass.
Das ging, ja genau, und war auch ein bisschen verwundert und dann dachte ich mir, okay, also die Gründe sind mir eigentlich relativ egal. Gut, dann habe ich mir gesagt, dann mache ich die Ausbildung, dann habe ich wenigstens eine Ausbildung in der Tasche, ne? Und studieren kann man ja immer noch. So, das heißt, das Thema Studium wurde immer nach hinten geschoben, immer mehr nach hinten geschoben. Genau, und dann habe ich mit der Ausbildung begonnen und damals zu meiner Zeit war das rein schulisch gewesen. Das ist nicht so wie jetzt, dass man das dual machen kann, ne? Dass man quasi praktische Erfahrung sammelt, wovon ich ein Riesenfan bin. Bei uns war es wirklich 3 Jahre Trockentheorie und man hat natürlich in jedem Jahr immer ein Praktikum, was man in verschiedenen Bereichen, Kita, Grundschule, Jugendfreizeit haben, dann absolvieren musste. Und so bin ich in den Erzieherberuf gestartet und hab dann mein letztes Praktikum, wie gesagt, hier in der Kita bei Outlaw absolviert. Das Lustige war auch, Outlaw war zu der Zeit auch gar nicht so präsent in Berlin. Mhm. Und ich habe das über eine Freundin von mir, die hat mir gesagt, ey, guck mal, ich habe da mein Praktikum gemacht, geh doch mal dahin. Und dann war ich da, war hier, hab mich beworben, hab gesagt, so, ich brauche ein 6-monatiges Praktikum, wie sieht's denn aus? Hättet ihr die Kapazitäten, dann wurde ich hier angenommen. Hatte auch eine coole Anleiterin gehabt, die da mit mir viele tolle Sachen gemacht hat, wo ich auch viele Möglichkeiten hatte, mich auszuprobieren. Und so bin ich bei Outlaw gelandet. So war das, genau. So im Kurzdurchlauf. Ne? Also da sind natürlich noch viele, viele Erlebnisse. Mein Start hier war auch ganz witzig im Rahmen meines Praktikums, aber das werde ich jetzt hier nicht erzählen. Nein, das mache ich jetzt nicht. Das war eine etwas sehr interessante Situation. Aber ja, ich bereue es bis heute nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich mag meinen Job. Ich mag auch meinen Standort. Ich mag es halt tatsächlich, in diesen sozialen Brennpunkten zu arbeiten, weil das sind die Familien, die mir am Herzen liegen. Mit denen kann man auch echt viel machen. Und deswegen bin ich auch seit 2009 hier.
Und als Leitung bist du seit 2013, hattest du am Anfang erzählt,
also offiziell, ne? 2014, 2013 war ja diese kommissarische Situation gewesen, weil die Geburt von meinem Kind ja bevorstand im Jahr 2014. Ah,
genau.
Also auf dem Papier ist es, glaube ich, 2014, 2015, aber inoffiziell ist es eigentlich schon seit 2013.
Ja, sehr cool. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass so die Arbeit mit den Familien, die auch sehr viel Spaß macht. Deswegen lass uns gerne darauf eingehen. Du hast auch schon erzählt, dass die Kita sich in einem sozialen Brennpunkt eher befindet.
Mhm, genau.
Und ich meine, ich kann mir auch vorstellen, weil am Ende des Tages, klar, in der Kita, ihr seid ja nicht nur für die Kinder da, sondern irgendwo auch für die ganze Familie. Gibt es da irgendwie vielleicht aber trotzdem so Schwerpunkte dahingehend, welche Unterstützung die brauchen? Also gibt es da irgendwie besondere Herausforderungen, die da irgendwie oft wieder thematisiert werden? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Also ja, die gibt es definitiv. Unsere Priorität liegt natürlich in erster Linie bei den Kindern. Ne?
Klar.
Aber ohne die Eltern funktioniert gar nichts. Ne? Und ich sage auch im Prozess, wo die Eltern sich um einen Kita-Platz bewerben bei uns, bin ich auch ganz ehrlich zu den Eltern. Also ich versuche ein sehr ehrlicher und transparenter Mensch zu sein. Und erzähle den Eltern nicht das Blaue vom Himmel, damit wir uns hier super schön präsentieren. Ne? Sondern ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man ehrlich ist zu den Eltern und ich die Eltern auch wirklich so nehme, wie sie sind, weil Eltern auch in den Gesprächen, weil mein Ziel ist es ja, so ein Gefühl dafür zu bekommen, diesen Gesprächen, was ist das für eine Familie? Ne? Was bringt die mit? Ich frage auch die Eltern, auch ganz ehrlich, frage ich sie, was wünschen sie sich von uns? Also, ne, was haben sie Erwartungshaltung an uns? Was möchten sie von uns? Für sich und also für sich als Familie und für ihr Kind. Da kommen auch ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen raus, ne? Und wir hatten auch Erwartungshaltungen von Eltern, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, das sind Sachen, die können wir gar nicht leisten als Kita, das, was sie erwarten, ne? Also beispielsweise, dass wir hier ganz viele Kurse den Kindern anbieten, dass wir ganz viele externe Leute reinholen sollen und so weiter und so fort, ne? Aber im Kern ist es so, dass die Eltern, wenn man bedenkt, dass die Eltern ihr wichtigstes Gut bei uns abgeben, Eltern sind eigentlich sehr einfach gestrickt, sage ich ganz ehrlich. Ne? Klar gibt es auch Eltern, die, sage ich mal, gewisse Erwartungen haben. Das ist doch völlig okay, das sollen sie auch haben, das ist auch ihr gutes Recht. Aber im Grunde genommen, wenn man genau hinhört, sind Eltern alle gleich gestrickt. Sie wollen eigentlich nur, dass ihr Kind gut umsorgt wird. Ne? Manchmal möchten sie, dass das Kind überfürsorge erfährt, ne? Aber im Grunde genommen reicht es den Eltern aus, wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Kind gerne zur Kita kommt und im Idealfall gar nicht gehen möchte wieder. Weil dann, das ist ein Zeichen für die Eltern, das läuft super hier, ne? Mein Kind fühlt sich rundum wohl. Das ist so ein Signal, ne? Und Eltern fahren da sehr sensible Antennen aus. Und bei uns haben viele Eltern natürlich ihr privates Problem oder ihre private Herausforderung mitzubringen. Das zeichnet sich ab, ne, in Form dessen, dass sie halt wirtschaftlich nicht so stark aufgestellt sind. Das heißt, ihren Kindern auch nicht viel bieten können. Und umso froh sind, dass wir als Träger es den Kindern ermöglichen. Ja. Und wir da auch, ich sag jetzt mal, naja, klar, achten wir auch natürlich auf die Preise, aber wir versuchen halt wirklich viele Kulturangebote mit den Kindern zu durchleben, weil Eltern das sich gar nicht leisten können. Ja? Und die Eltern haben sozial-emotionale Herausforderungen, ne, mit sich selber, innerhalb ihres Familienkonstruktes. Sie leben in sehr beengten Räumlichkeiten, ne, teilweise in Zwei-Zimmer-Wohnungen. Also man hat hier aufgrund der baulichen Situation hier in Berlin hat man eine sehr geringe Fluktuation von Familien. Wenn Familien wachsen, war das früher so gewesen, dann sind sie in eine größere Wohnung gezogen. Das hast du heute gar nicht mehr. Also die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, in einem Sechser im Lotto zu gewinnen, ist höher als eine größere Wohnung zu bekommen. Ja, und das merken wir auch natürlich, ne? Und in Form dessen, dass natürlich Kinder auch stärker im sozial-emotionalen Bereich bei uns auffallen, ne? Und auch aufgrund dessen auch ein Förderbedarf dann auch sich so herauskristallisiert. Mhm. All diese Sachen summieren sich und zeichnen halt natürlich diese sozial-emotionalen Herausforderungen ab bei den Familien, ne? Und die wir dann hier natürlich auffangen. Aber die Priorität liegt natürlich bei den Kindern. Aber die Eltern, wenn wir die Eltern nicht ins Boot holen können und die Eltern uns dabei nicht unterstützen, dann bringt das halt alles nichts. Ne? Und deswegen sind wir auch hier sehr gut vernetzt mit Beratungsstellen. Ne? Wir haben, wie ich ja gesagt hatte, eine Kita-Sozialarbeiterin, die ja da auch die Eltern dann gleich abfängt. Wenn die Kollegen merken, da baut sich gerade ein Thema auf. Und also der sozial-emotionale Bereich ist ein Punkt bei den Eltern. Ansonsten haben wir tatsächlich sehr viel unerfahrene junge Eltern, die alle nur das Beste für ihr Kind wollen, ohne Frage.
Klar.
Ja, aber die Art und Weise halt ein bisschen anders ist, wie es eigentlich das Kita-Leben erfordert. Von daher die Erwartungshaltung von Eltern vielleicht anders sind, als die, die wir hier haben oder auch die, die wir auch hier anbieten. Aber trotz alledem muss ich ganz ehrlich sagen, ist es so, dass wir hier, toi, 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 ich klopfe mal hier auf Holz, ich hoffe, der Tisch ist aus Holz, haben wir wirklich eine, ich würde sagen, eine gute, fast sogar eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Eltern. Ne? Also es ist auch so, wenn die Eltern in der Bring- oder Abholsituation sind und ich habe eine sehr hohe Präsenz im Haus, versuche, hat nichts mit Kontrolle zu tun, sondern ich versuche wirklich präsent zu sein, weil ich auch weiß, die Kollegen schaffen es nicht, auch auf mich zuzukommen. Versuche ich auch mal so, ne, 5 bis 10 Minuten mal in die Gruppe zu gehen. Mal so, ich versuche auch so ein Gefühl im Haus zu bekommen, ne, wie ist die Stimmung gerade unter dem Kollegium zum Beispiel und auch unter den Kindern, ne? Weil ich bin der Meinung, habe ich angespannte Kollegen, zeichnet sich das auch in der pädagogischen Arbeit ab, wieder, ne? Und ich versuche dann da ein Gefühl zu bekommen und gleich hineinzugehen und zu sagen, ey, was ist los? Ne? Ist alles okay? Geht mal kurz 10 Minuten raus, ne? Schnappt mal nach Luft, so dass sie auch wieder runterkommen können. Und damit sie dann halt wieder mit den Kindern in einer adäquaten Art und Weise auch wieder pädagogisch arbeiten können, ne? Und da gar nicht erst in eine Überforderung kommen. Und bei den Eltern ist es so, die fange ich dann ab und frage immer, hey, wie geht's Ihnen denn? Guten Tag. Ne? Na, wie läuft es denn? So. Und ich bin ein Fan von einfacher Sprache. Vielleicht merkt man das in diesem Podcast. Ich verwende nicht viele Fremdwörter. Könnte ich, ne? Aber es bringt nichts, weil ich versuche authentisch zu sein und versuche auch den Eltern gegenüber authentisch zu sein, dass sie einfach merken, sie können mit der Kita-Leitung über alles reden. Ne? Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass die Eltern auch dieses Gefühl bekommen, okay, die Kita-Leitung interessiert sich für die Kinder, ne? Und interessiert sich für das Haus, interessiert sich für uns als Familien. Und dann hat der Rückmeldung, bekomme ich halt auch so ein Signal, ne? Also wie fühlen sich die Eltern hier? Wie fühlen sich ihre Kinder hier? Und das ist durchweg, Gott sei Dank, wirklich ein Positives. Und ja, das sind so einer meiner Tools, die ich hier so versuche zu installieren, um da einfach so einen Überblick zu behalten, ne, und auch ein Gefühl zu bekommen, wie läuft das eigentlich hier im Haus. Und dann, wenn ich merke, oh, es läuft nicht, dass ich mir dann das beobachte und dann gegebenenfalls auch dann mit den Eltern in ein Gespräch gehe. Meine Bürotür ist zum Beispiel immer offen, die Eltern wissen das, die schätzen das auch wirklich sehr. Selbst die Eltern wissen, wenn die Bürotür offen ist, die können jederzeit reinkommen, ne? Und die kommen dann auch. Manchmal kommen auch Eltern zu mir, setzen sich und sagen so, hey, hallo, Herr Husner, wie geht es Ihnen denn? Haben Sie kurz Zeit? Und dann führen wir auch mal so einen Smalltalk, so, ne? Aber das sind so diese kleinen, wichtigen Momente für die Eltern, wo sie auch diese Wertschätzung aufbekommen, ne? auch von einer Einrichtungsleitung. Eine Einrichtungsleitung wird ja auch immer so überdimensional dargestellt, ne? Viele Eltern sagen immer, oh Gott, die Kita-Leitung möchte mit uns sprechen. Manche Eltern sagen zu mir, es kommt so ein Schulcharakter, der Direktor will mit einem reden. Wo ich dann immer lachen muss und dann den Eltern sage, das ist nichts Schlimmes. Ich sage, wenn ich mit ihnen reden will, geht es weniger um pädagogische Sachen, sondern es sind mehr Verwaltungssachen. Wenn da eine Unterschrift fehlt oder sonstiges. Die Eltern, das ist immer ganz süß zu sehen, ne, wie aufgeregt dann die Eltern sind, wenn sie zu mir kommen. Aber dieser erste Kontakt ist immer, denke ich, der wichtigste. Und wenn da die Eltern das Gefühl bekommen, ey, das ist eigentlich eine ganz nette Person, die ganz offen und ehrlich ist und gar nicht hier das Blaue vom Himmel erzählt, sondern einfach wirklich erzählt, wie ist der Ist-Stand und auch sagt, ne, ich sage auch zu den Eltern immer, wissen Sie, am Ende sind wir alle Menschen. Ne? Und auch wir als Mitarbeiter haben ein Privatleben. Auch wir haben Familie, auch wir haben Kinder, auch wir haben manchmal einen morgendlich anstrengenden Start in den Tag. Ne? Aber unser Ziel ist es trotzdem, gegenüber den Eltern und den Kindern positiv gestimmt zu sein. Ich sage auch den Eltern, wissen Sie, wenn mal eine Kollegin Sie nicht anlächelt, dann heißt es nicht, dass die Kollegin sie jetzt nicht mag, sondern einfach, das könnte vielleicht auch damit zu tun haben, dass die Kollegin einfach einen schlechten Start hatte in den Tag, weil die Kinder voll gestresst hatten zu Hause und nicht in die Schule wollten oder was weiß ich. Kennt man ja irgendwo. Wir sind am anderen Menschen. Und das sind so Sachen, wo die Eltern auch, wenn sie dann in der Eingewöhnung sind, auch den Kollegen das zurückmelden und die Kollegen melden und mir das zurück, dass sie voll angetan waren von dem Gespräch mit mir als Leitung und sich auch, und die Eltern sagen dann auch immer, wenn die Leitung schon so ist und die Leitung ihr Haus auch so führt, dann kann das Team nur ein cooles Team sein. Ne? Und diese Offenheit. Und das ist schon eigentlich der Punkt, was den Eltern ausreicht, dass sie sagen, das ist die Kita, da möchte ich mein Kind hinbringen und da will ich das probieren. Deswegen sind das, wie gesagt, so meine Tools, mit den Eltern da in Kontakt zu treten, ne? Und da eine Präsenz zu sein, zeigen und so auch den Eltern das Gefühl zu geben, du bist willkommen, so wie du bist. Und wenn du ein Problem hast oder eine Frage hast, dann darfst du sie auch stellen, ohne Angst zu haben, dass irgendwie es Repressionen gibt gegenüber deinem Kind oder sonstiges. Aber das ist auch etwas, was die Eltern immer mitbegleitet. Nur, dass sie sagen, ich spreche das Thema nicht an, ey, nicht, dass der jetzt gegenüber meinem Kind so und so handelt. Ne? Ich meine, das kommt ja von irgendwoher. Das haben sie und das ist halt leider wirklich so, viele Eltern, Familien wechseln ja auch zu uns. Ne? Und so erzählen mir halt auch, was sie in der anderen Kita erfahren haben, wo ich so denke, so, wie kann man nur, ne? Also, was mutmaßen wir uns als Pädagogen im Allgemeinen an, so mit Familien umzugehen? Ne? Am Ende sind das auch Menschen. Und ganz ehrlich, ich möchte als Elternteil oder als Mensch auch nicht so behandelt werden. Und das sind halt Sachen, wo ich dann wirklich den Eltern das Gefühl gebe, ich sag dann immer gerne, wir als Kita sind, haben mehr so einen familiären Charakter. Mit uns kann man noch offen und ehrlich sprechen. Man kann gewisse Sachen auch nochmal von einer anderen Betrachtungsweise auch sehen, ne? Weil Eltern immer Momentaufnahmen auch bekommen und ich dann so sage, ne, reden Sie doch mit den Kollegen. Und dann reden die und dann klärt sich das. Und Schule ist zum Beispiel anders. Das ist knallhart, ne? Da haben sie nicht die Möglichkeit, mal mit den Lehrern mal in ein Tier- und Angelgespräch zu gehen. Manchmal kann man als Elternteil mittlerweile gar nicht mehr in die Schule rein. Am Tor musst du ja deine Kinder reinschicken, ne? Und hier ist es halt anders und das schätzen bei uns die Eltern, das spiegeln sie uns auch wieder. Und trotz aller Herausforderungen, die sie haben im finanziellen Bereich, im sozial-emotionalen Bereich, wissen sie, dass sie mit uns über alles reden können und viele tun das auch. Und wir fahren damit tatsächlich gut und wir merken hier nicht, dass wir in einem sozialen Brennpunkt sind. Liegt wahrscheinlich wirklich an der guten Zusammenarbeit mit den Eltern. Genau, die Eltern unterstützen uns wirklich in allem und die Eltern, also auch wenn wir einen Personalengpass haben und wir mal den Betreuungsumfang reduzieren müssen, da kommt keine Beschwerde von den Eltern. Die haben völliges Verständnis, weil die Eltern aber auch wissen, wir nutzen das nicht aus. Ja. Wir kennen auch andere Träger, die nutzen das aus, ne? Aber wir machen das nicht und das wissen bei uns die Eltern, ne? Es gibt auch Phasen, wo wir das ankündigen, für eine Woche zum Beispiel, also Gott sei Dank gibt es diese Phasen sehr selten bei uns. Aber nach dem zweiten Tag relativiert sich das und dann kriegen die Eltern eine Info, ab morgen ist alles wieder aufgehoben. Ne? Und das sind so, es ist einfach ein Geben und ein Nehmen. Und wir wissen auch, das sind Familien, viele arbeiten. Ne? Es sind ja auch berufliche Herausforderungen dabei, die damit berücksichtigt werden müssen. Und das berücksichtigen wir auch. Und das wissen die Eltern. Und deswegen denke ich, haben wir, ich würde ohne zu übertreiben sagen, wirklich bei 90% der Eltern eigentlich ein sehr gutes Standing. Das spricht sich auch im Kiez dann rum. Ne? Deswegen wollen auch Klar. Ganz viele Anmeldungen, ja.
Deswegen genau. Wollen alle zu euch.
Das nicht, aber das wäre sehr wünschenswert. Aber doch, also wir merken das sehr. Die Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer noch die beste Werbung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, da ist auf jeden Fall was dran, das stimmt.
Ja. So, ich hoffe, ja, ich konnte deine spannend. Frage beantworten.
Ja, doch, auf jeden Fall. Also du hast einiges erzählt, aber ich fand es super spannend. Also ich kann ja auch noch eine Stunde weiter zuhören, glaube ich. Ja.
Vielleicht machen wir dann noch mal an einer anderen Stelle einen zweiten Podcast.
Ja. Ich würde auch an der Stelle so langsam zum Abschluss kommen, aber ich habe noch eine schöne Abschlussfrage für dich. Ja. Weil wir haben ja jetzt viel, du hast viel über die Kita erzählt, du hast auch von viel von dir erzählt. Ich finde auch, man merkt richtig, dass du mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft auch in deinem Job so dabei bist. Das, finde ich, merkt man schon, wenn du sprichst.
Danke, ja.
Also es ist gut so passiert, dass du doch in den sozialen Bereich gekommen bist, glaube ich. Also
ja. Vielleicht hat der soziale Bereich das auch aus mir gemacht, man weiß es nicht.
Vielleicht. So, und zwar, bevor wir uns jetzt noch voneinander verabschieden, wenn du an die Kinder denkst, die du jetzt gerade in der Kita bei dir hast, wenn die erwachsen sind, was wäre so eine Erkenntnis über das menschliche Zusammenleben, die die unbedingt auf den Weg bekommen haben müssen?
Also Vielfalt ist etwas, was wir versuchen, den Kindern nicht zu vermitteln. Ne? Mhm. Und dass sie die Menschen so akzeptieren sollen, mit wie sie auch sind. Also auch mit ihren Handicaps. Genau. Ja. Das ist so das, was wir den Kindern versuchen mitzugeben. Genau. Und ganz kurz noch dazu, bevor wir zum Ende kommen. Wir haben auch sehr viele ehemalige Kinder, die ihre Kinder bei uns anmelden tatsächlich oder bei uns auch ein Praktikum süß. Machen. Ne? Und das zeigt uns tatsächlich, dass und wir sehen dann an der Hand dieser Kinder, dass die schaffen was, auch wenn sie aus dem sozialen Brennpunkt kommen, die kriegen es trotzdem hin, die machen die Abi, die studieren, die gehen in gute Jobs rein. Und dann, wenn die dann irgendwann kommen zu Festen, zu Sommerfesten oder sonstiges, ne, und dann, wie die dann sehen und die dann sagen, was sie machen, dann ist man schon ein bisschen stolz auf sich, ne? Weil man dann so, weil wir als Kita natürlich so diesen Grundstein legen, das Wichtigste überhaupt.
Ja, total. Ja?
Und es ist nicht die Schule, klar, die Schule ist weiterführend, aber wir als Kita legen die Basis. Und wenn dann die Kinder merken, ne, sagen, ey, Vielfalt, ne, ich habe auch ein Kind, was im Rollstuhl sitzt und mit dem spiele ich und der ist mein bester Kumpel. Das sind alles Eindrücke, die sie einfach in diesen jungen Jahren erlebt haben und verstanden haben. Das ist was Selbstverständliches. Auch das ist ein Teilhabeprozess im Leben. Und nur weil jemand im Rollstuhl sitzt beispielsweise, heißt es ja nicht, dass davon Sachen ausgeschlossen werden soll. Und die Kinder schließen sich dann auch nicht aus, ne? Weil sie akzeptieren dann die anderen, wie sie sind. Und das, wenn sie das mitnehmen, ihr könnt jetzt noch 1000 Sachen erzählen, aber das wäre schon mal gut. Sagen wir es mal so.
Dann bist du glücklich.
Ja. Genau.
Nee, das waren noch schöne Abschlussworte. Deswegen würde ich sagen, kommen wir zum Ende der Folge. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall erstmal für deine Zeit und auch für deine Offenheit. Also
ja, gerne.
Ich finde, es war sehr erfrischend, so deine ehrliche, authentische Art. Also
ich war bemüht.
Du warst ein guter Gesprächspartner.
Danke sehr. Danke. War auch eine gute Moderation. Vielen Dank an dich, Isabella.
Danke.
Ja, und vielleicht sieht und hört man sich ja zu einem anderen Setting.
Gerne, sehr gerne.
Okay.
Dann würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Danke, dasselbe dir auch.
Vielen Dank und bis dann.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao. Das war's auch schon mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Mehr Informationen zu Outlaw findest du auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen. Die Links dazu findest du in den Shownotes und wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.